Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Staffel von Präventionsgezwitscher, dem Podcast von Grüner Vogel e.V. Schön, dass ihr dabei seid. Diejenigen unter euch, die uns schon länger hören, kennen mich vielleicht noch aus dem letzten Jahr und damit ist auch klar, ja, es ist schon wieder ein Jahr her. Ich bin Fabian Wichmann und begleite euch auch in dieser zweiten Staffel. In unserem Podcast geht es darum, Erfahrungen aus der Praxis und Erkenntnisse aus Wissenschaft und Fachdebatten so zusammenzubringen, dass sie verständlich sind und ja, für die eigene Arbeit nutzbar werden. Diese zweite Staffel begleitet den Fachtag von Grüner Vogel e.V., der unter dem Titel stand »Zwischen Beratung und Therapie – Schnittstellen in der Deradikalisierungsarbeit gestalten«. Im Mittelpunkt steht also die Frage, die in der Praxis immer drängender wird. Was brauchen Menschen, die sich radikalisieren oder bereits stark radikalisiert sind, wenn zu ideologischen Dynamiken auch noch psychische Belastungen oder Erkrankungen hinzukommen? Zum Auftakt hören wir Claudia Danschke von Grüner Vogel e.V. In ihrer Begrüßung macht sie erstmal sehr klar, warum das Thema auf die Tagesordnung gehört. Sie zeigt, dass Beratungsarbeit an ihre Grenzen kommt, wo psychische Auffälligkeiten oder Erkrankungen mit ins Spiel kommen. Und dass gleichzeitig therapeutische Angebote oft allein nicht ausreichen, insbesondere dann, wenn es um Radikalisierungsverläufe, Distanzierung und Reintegration geht. Es geht also um Schnittstellen, um Versorgungslücken und um die Frage, wie Beratung, Psychotherapie, Psychiatrie und forensische Hilfesysteme besser zusammengedacht werden können. Ein spannender Auftakt für diese Staffel, aber jetzt erstmal viel Spaß beim Zuhören.
Ja, Claudia Danschke mein Name, ich bin die Leiterin vom Grünen Vogel e.V. und ich freue mich natürlich auch erstmal, dass ich Sie hier begrüßen kann und dass das Haus wirklich so richtig voll geworden ist. Wir haben sogar Leuten diesmal absagen müssen, also das war ein echtes Novum. Also insofern, und die Mischung, was Axel schon gesagt hat, dass wir also so Leute aus den unterschiedlichsten Bereichen haben. Das finde ich gerade das Spannende. Meine Aufgabe ist es jetzt, erstmal Sie zu begrüßen, nicht nur im Namen des Grünen Vogels, sondern auch unsere beiden Kooperationspartner Nexus und BIOS. Und ich habe am Anfang sozusagen die Aufgabe zu erklären, warum dieses Thema und warum diese beiden Kooperationspartner. Und deswegen vielleicht mal ganz simpel, ist jetzt nichts groß Weltbewegendes, aber kennen Sie alle, die in der Beratung sind, ne? Wir sind Fallberater. Meistens sind wir natürlich auch nicht gleich ausgebildete Psychologin oder Psychotherapeuten. Andersrum, Psychologin, Psychotherapeutin sind in der Regel keine Fallberaterin, weil meistens fehlt ihnen nochmal die spezielle Fachkompetenz. In der Beratungsarbeit ist es aber so, dass Sie Beratungsnehmerinnen haben oder auch Indexpersonen, also Personen, die sich radikalisieren, die unter psychischen Krankheiten leiden oder psychische Auffälligkeiten zeigen. Und deswegen benötigen eben diese Klientin sowohl psychotherapeutische als auch beratende Angebote. Und wir haben mal geguckt, in wie vielen Fällen kommt das eigentlich vor. Und da haben wir unsere Fallstatistik genommen, inklusive unserer Zeit als Beratungsteam bei dem früheren Träger noch. Und das sind insgesamt 740 Fälle, die wir bearbeitet haben von 2012 bis 2025. Und da waren 102 Fälle davon, also im normalen Durchschnitt, 102 Fälle waren davon, wo mindestens psychische Auffälligkeiten waren, bis hin, dass auch Sachen diagnostiziert waren. Und das haben wir dann nochmal aufgedröselt in Fälle mit Staatsschutzrelevanz und ohne Staatsschutzrelevanz. Ohne Staatsschutzrelevanz, das heißt einfache Radikalisierung, ohne dass es in den Bereich Terrorismus oder Ausreise zum IS geht. Staatsschutzrelevanz dann entsprechend das. Und da sehen Sie, dass sich da die Zahlen dann doch schon mal unterscheiden. Und die haben wir es mal nochmal deutlicher in Prozenten. Das sehen Sie, dass bei den Fällen, wo es dann in die Staatsschutzrelevanz reingeht, also wo dann doch eine sehr heftige Radikalisierung ist, fast doppelt so viel Menschen psychische Auffälligkeiten gezeigt haben, als bei den Fällen, wo es um eine einfache Radikalisierung geht. Und wir haben uns mal noch eine Studie angeguckt, die das Team in Baden-Württemberg gemacht hat. Das ist das Staatsschutz- und Antiterrorismuszentrum Baden-Württemberg. Die haben dort eine Szene, und zwar die Terrorgram-Szene, das ist eine Online-Szene, miteinander vernetzte Online-Szene im rechtsextremen Spektrum. Und die haben dort sozusagen das Hellfeld untersucht. Das waren 37 Personen und haben dort eine Studie gemacht, die ganz interessant ist. Erstmal die Altersverteilung dieser 37 Personen. Jetzt haben sie 8 Personen unter 14 Jahren, 19 Personen 14 bis 18 Jahre und 10 Personen über 18 Jahren. Also eine teilweise doch sehr junge Szene. Und diese 37 Sachverhalte wurden also in allen möglichen Richtungen untersucht. Und da fanden wir dann die Aussage zu den psychischen Erkrankungen ganz interessant, weil von diesen 37 Personen hatten sie von 25 Personen klare Informationen dazu, ob entweder psychische Erkrankungen diagnostiziert waren oder es zumindest psychische Auffälligkeiten gab. Und da sehen Sie, bei 15 Personen von diesen 37 waren psychische Erkrankungen diagnostiziert und bei weiteren 6 Personen gab es Anzeichen. Das heißt, in dieser hochradikalen, eng umschlossenen Online-Szene hatten mindestens 57% eine diagnostizierte psychische Erkrankung oder Anzeichen dafür, was ich dann doch schon eine sehr hohe Zahl finde. Für uns war diese Erkenntnis, dass also unsere Klientin auch psychische Unterstützung brauchen, bereits 2014 bei unserem alten Arbeitgeber, der ZDK-Gesellschaft Demokratische Kultur GmbH, schon damals eigentlich der Punkt, darauf müssen wir reagieren. Und gemeinsam mit Kerstin Sischka wurde damals ein Konzept entwickelt für eine eigene psychotherapeutische Abteilung. Das heißt, hieß damals das diagnostisch-therapeutische Netzwerk Extremismus. Und so haben wir 2014 angefangen, beziehungsweise dann 2015. Und die Arbeitsweise damals schon, was notwendig ist, unterscheidet sich gar nicht so sehr von heute. Wir haben konsularische Begleitung gekriegt durch die Psychotherapeuten für die Fallberaterin. Es gab Entlastungsgespräche durch DNE mit Beratungsnehmerinnen und Beratung im Umgang mit den psychisch auffälligen Angehörigen. Es gab Recherchen und Informationsübermittlung zu teilstationären oder stationären und ambulanten psychiatrischen Angeboten, Notdiensten und Notfallambulanzen. Und es gab eine diagnostische Abklärung, supportive Begleitung und gegebenenfalls Psychotherapieempfehlung. Und diese Erfahrung, die wir mit DNE gemacht haben, konnten wir dann, als wir uns eigenständig gemacht haben als Grüner Vogel, seit 2023 dann intensiv nutzen, denn inzwischen gibt es Nexus, ein psychotherapeutisch-psychiatrisches Beratungsnetzwerk unter der Trägerschaft der Charité Universitätsmedizin Berlin, unter der psychotherapeutischen Leitung von Diplom-Psychotherapeutin Kerstin Sischka. Und seit 2023 gibt es also eine enge Kooperation zwischen der Beratungsstelle Leben vom Grünen Vogel und Nexus in der gesamten Beratungsarbeit. Und insofern ist das auch logisch, dass wir diesen Fachtag heute in Kooperation mit Nexus veranstalten. Und dann möchte ich Ihnen mal so ein Beispiel nennen, womit wir sozusagen aktuell konfrontiert sind. Denn dann kommen wir auch dazu, wie das dann kam, dass wir den zweiten Kooperationspartner ausgewählt haben. Das ist hier nur ein Fall, ein typischer Fall einer Rückkehrerin aus einem dschihadistischen Kampfgebiet. Sie ist verurteilt worden und wir begleiten sie ja im Strafvollzug, aber auch nach der Entlassung und bei der Reintegration. Diese Rückkehrerin war zu 3 Jahren und 3 Monaten Haft verurteilt worden. In der Haft wurde diagnostiziert eine paranoide Schizophrenie. Sie wird unter Vormundschaft gestellt und es erfolgt Zwangsmedikation. Sie ist dadurch psychisch soweit stabil, dass sie nach vollständiger Verbüßung der Gesamtfreiheitsstrafe entlassen werden kann, jedoch mit Führungsaufsicht für 5 Jahre und der Weisung nach der Unterbringung in einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung einen festen Wohnsitz zu nehmen, vorzugsweise in einem psychiatrischen Wohnheim. Wir haben dann was gefunden. In der Nähe der Familie wird ein Platz in einem psychiatrischen Wohnheim gefunden. Problem? Die Kostenfrage ist nicht geklärt, da das psychiatrische Wohnheim in einem anderen Bundesland befindet als die JVA, aus der sie entlassen wurde. Sie muss aber auch aus dieser psychiatrischen geschlossenen Einrichtung jetzt entlassen werden. Die Lösung, die dann kurze Zeit im Raum stand, dass sie bei irgendjemandem unterkommt, bis die Kostenfrage geklärt ist. Und genau das ist etwas, wo wir dann, als wir BIOS kennengelernt haben, die Behandlungsinitiative Opferschuss Baden-Württemberg e.V., geguckt haben, dass es da Strukturen gibt, die vielleicht übertragbar sein sollten. Zumindest sollte man darüber mal diskutieren. BIOS verfügt über etablierte therapeutisch-forensische Strukturen in der Arbeit mit Gewalt- und Sexualstraftätern sowie über umfangreiche Erfahrungen in der Umsetzung Präventions- und Interventionsprogramme. Und was das Wichtige ist, sie arbeiten mit therapeutischen Weisungen durch Gerichte, deren Finanzierung geregelt ist. Die Basis ist eine Verwaltungsvorschrift in Baden-Württemberg, finanziert aus dem Justizministerium gemäß Erlass des Justiz- und des Sozialministeriums. Und das fanden wir, klang doch erstmal sehr, sehr spannend. Für uns ist das ein Beispiel für ein System, wo nachhaltige, aufeinander abgestimmte Versorgungsstrukturen vorhanden sind, die psychotherapeutische und beratende Angebote systematisch miteinander verbinden. Und deswegen haben wir gesagt, müssen wir BIOS unbedingt zu diesem Fachtag als Kooperationspartner holen und gewinnen. Und das ist uns auch gelungen. Und insofern hoffe ich, dass wir heute viele Erkenntnisse haben und begrüße Sie nochmal alle recht herzlich. Dankeschön.
Das war ja der Auftakt zu unserer zweiten Staffel von Präventionsgezwitscher mit dem Vortrag von Claudia. Und ich finde, dass schon dieser Einstieg sehr deutlich macht, worum es in dieser Staffel eigentlich geht. Um eine Leerstelle, die viele Fachkräfte aus ihrer Praxis zu gut kennen. Nämlich um die Fälle, in denen Radikalisierung nicht isoliert betrachtet werden kann, sondern zusammen mit psychischen Belastungen, Erkrankungen oder komplexen psychosozialen Problemlagen. Claudia zeigt uns sehr eindringlich, dass es kein Randthema ist, sondern eher im Gegenteil, in der langjährigen Fallarbeit von Grüner Vogel, aber auch schon davor in der Vorgängerstruktur, tauchten psychische Auffälligkeiten immer wieder auf. Und besonders häufig dort, wo Radikalisierung schwerer und staatsschutzrelevanter wird. Genau daraus ergibt sich die zentrale Botschaft dieses Auftakts. Beratung und Therapie dürfen nicht nebeneinander herlaufen, sondern müssen tatsächlich viel enger zusammenwirken. Besonders eindrücklich war dabei auch nochmal das geschilderte Fallbeispiel für mich, da daran sehr konkret sichtbar wurde, wie schnell Menschen zwischen Zuständigkeiten, Bundesländern oder auch Hilfesystemen verloren gehen können, selbst dann, wenn eigentlich schon der Unterstützungsbedarf längst erkannt ist. Welche Punkte nehme ich nun mit? Erstens, psychische Auffälligkeiten und Radikalisierung müssen häufiger zusammengedacht werden. Zweitens, gerade in so schweren Radikalisierungsverläufen braucht es verlässliche therapeutische und psychiatrische Anbindungen. Und drittens, gute Beratung braucht funktionierende Netzwerke. Nicht nur im Einzelfall, sondern tatsächlich strukturell, damit sie funktionieren können. Und viertens, es gibt bereits Modelle, von denen man lernen kann und insbesondere dann, wenn es um nachhaltig und abgestimmte Versorgungsstrukturen geht. Damit ist die erste Folge zugleich Einstieg und Einladung, genauer hinzuschauen, zuzuhören und die Schnittstellen zwischen Beratung und Therapie nicht als Nebensache zu behandeln, sondern als eine der zentralen Zukunftsaufgaben für die Deradikalisierungsarbeit. Danke, dass ihr dabei wart. Präventionsgezwitscher hört ihr überall dort, wo es Podcasts gibt. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast gern und teilt ihn mit Kolleginnen, Fachkräften oder allen, die an Präventionsarbeit interessiert sind. Bis zur nächsten Folge, dann mit Marcel Komarek vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Macht's gut und bis bald.